Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Ulrike Herrmann ist eine Bestseller-Autorin, die mit ihren provokanten, aber durchaus durchdachten Thesen viele Debatten auslöst. Herrmann sagt, das Konzept vom grünen Wachstum, wie es von der Europäischen Union, von den meisten Regierungen in Europa und von der Weltbank vertreten wird, ist eine Illusion. Und sie begründet ihren Widerspruch ziemlich gut. Erforderlich ist ihrer Meinung nach grünes Schrumpfen, um der Klimakrise Herr zu werden. Wir werden auf das Wohlstandsniveau von 1978 zurückfallen müssen, sagt Ulrike Herrmann. Das ist keine Katastrophe und wäre mit staatlichen Rationierungen fast wie in einer Kriegswirtschaft ganz gut zu bewältigen. Ohne Autos, ohne Flugzeuge und weitgehend ohne Fleisch werden wir ihrer Meinung nach leben müssen, um die Klimawende hinzukriegen. Was wie eine schlimme Dystopie klingt, also die Vision einer schrecklichen Zukunft, das sei bei näherem Hinsehen gar nicht so schlimm. Ulrike Herrmann ist ausgebildete Bankkauffrau und Journalistin. Ihr neues Buch trägt den Titel »Das Ende des Kapitalismus«. Zu Beginn ihres Gesprächs mit dem Journalisten Robert Miesig präzisiert sie ihre provokanten Ideen.
Warum grünes Wachstum nicht möglich ist und warum der Kapitalismus enden muss und wie es dann weitergeht, das machen wir dann im Gespräch. Um Missverständnisse zu vermeiden, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich finde dieses System, in dem wir heute leben, eigentlich total faszinierend, denn das muss einem klar sein, es ist das erste Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte, das dynamisch ist, das tatsächlich Wachstum und Wohlstand erzeugt hat. Für mich ist Kapitalismus das Gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat. Und vorher, das muss einem klar sein, haben die Menschen immer in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Also ob das jetzt die antiken Römer vor 2000 Jahren waren oder das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert, eigentlich weit entwickelt, oder aber eben die Wiener im 18. Jahrhundert unter Maria Theresia, alles stagnierende Agrargesellschaften. Also man kann auch sagen, dass die Wiener im 18. Jahrhundert so reich, aber man müsste eigentlich sagen, so arm wie die antiken Römer 2000 Jahre vorher waren. Es hatte sich nichts getan. Ich kann jetzt die ganzen Vorteile des Kapitalismus gar nicht aufzählen, weil dafür würde die Zeit fehlen, aber nur eine Zahl, die das schon klar macht.
Im 18. Jahrhundert sind die Menschen im Durchschnitt 35 Jahre alt geworden. Also eine Szenerie wie die hier, dass wir alle ganz entspannt hier sitzen, wohlgenährt und gesund und uns über den Kapitalismus unterhalten, das wäre einfach völlig undenkbar gewesen. Naja, dass die Menschen damals so früh gestorben sind, lag im Wesentlichen daran, dass 40% der Babys das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, weil die vorher schon an diesen ganzen Infektionskrankheiten gestorben sind, die man heute nur aus dem Lexikon kennt, also Diphtherie, Scharlach, Typhus, Polio, Tuberkulose und so weiter. So, wie Sie wissen, im Durchschnitt werden wir heute über 80 und das ist ein Geschenk. Und der Kapitalismus war also ein Segen. Das Problem ist eigentlich nur, dass der Kapitalismus nicht nur Wachstum erzeugt, sondern auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein und nicht sofort in schwere Krisen zu geraten. Nun verrate ich Ihnen aber nichts Neues, dass es nicht möglich ist, in einer endlichen Welt unendlich zu wachsen. Es geht nicht. So, und man muss sich klar machen, dass es im Augenblick so ist, dass Österreich oder Deutschland so tun, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Aber es gibt bekanntlich ja nur eine Erde. Es gibt Länder, die sind sogar noch schlimmer. Ne? Also die USA verbrauchen schon 5 Planeten und Katar, da wo jetzt die WM stattfindet, die sind schon bei 32 Planeten. Aber das ist ja trotzdem kein Konzept. Dass die Welt noch nicht kollabiert ist, komplett, liegt nur daran, dass es eben Kontinente gibt, die ihren Anteil am Planeten noch nicht ausreizen. Das ist vorneweg Afrika. Aber wir können ja nicht auf Kosten der Afrikaner leben, die sich ja selber auch noch entwickeln wollen. Also die Frage ist, was tun? Ich glaube, dass sich also allgemein eigentlich auch schon rumgesprochen hat in der Bevölkerung hier in Österreich oder in Deutschland, dass es so irgendwie nicht weitergeht. Es gibt sehr viele Menschen, die auch völlig zu Recht Angst vor der Klimakrise haben. So, aber was macht man jetzt? So, und da ist das gängige Modell, dass man sagt, okay, also wir haben das irgendwie verstanden, der Kapitalismus braucht Wachstum, aber so geht es auch nicht weiter. Also setzen wir auf grünes Wachstum. Die Kernidee ist, da auf Technik zu setzen. Also einfach die fossile Energie, die man bisher verbrannt hat, Gas, Öl, Kohle, die enorme Mengen an CO2 produziert, zu ersetzen durch Ökoenergie, vor allen Dingen Solarkraft und Windkraft. Und das Emblem, das Symbol, das Sie alle kennen für diesen Ansatz, ist das E-Auto. Nicht? Das E-Auto hat den Charme, dass alles bleibt wie es bisher. Garagen, Straßen, die österreichischen Automobilzulieferer, die deutsche Automobilindustrie, alles bleibt wie es ist. Und das Einzige, was man eben verändern muss, ist der Motor. Nicht? Man verbrennt eben nicht mehr Öl und Benzin und Diesel, sondern stattdessen hat man eine Batterie und tankt Strom. Aber sonst, so die Hoffnung, bleibt die Welt, wie man sie kennt. Der Ansatz, ganz viele Windkrafträder aufzubauen und Solarpaneele zu installieren, ist natürlich absolut richtig. Nicht, dass Sie denken, dass ich das kritisieren würde. Aber das Problem aus meiner Sicht ist, dass die Ökoenergie einfach gar nicht reichen wird, um dieses ganze grüne Wachstum zu befeuern. Das ist erstmal eine total provokante und vielleicht auch erstaunliche Aussage, denn man muss sich klar machen, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie wir im Westen. Also es fehlt nicht an physikalischer Energie. Aber wie Sie ja auch wissen, ist das so, dass es nichts bringt, dass draußen die Luft warm ist, sondern irgendwie muss man es ja schaffen, diese ganze Sonnenenergie einzufangen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Technologien, die steigerbar sind, die man wirklich sehr stark ausbauen kann. Das eine sind die Solarpaneele und das andere sind die Windräder. Alles andere, darauf will ich gar nicht eingehen, sind Nischenprodukte. Wichtig ist tatsächlich nur Solarenergie und nur Windkraft. So, wenn man das verstanden hat, dann heißt das in der Konsequenz ganz logisch, dass man eigentlich nur Strom und sonst nichts klimaneutral herstellen kann. Ich glaube, das haben noch nicht alle kapiert, dass es hier im Kern immer um Strom geht. Weil das natürlich bedeutet, dass wenn man eine klimaneutrale Welt haben will oder eine klimaneutrale Wirtschaft, dann muss man alles, uns auch wirklich alles, auf Strom umstellen. Also es reicht nicht, dass nur der Strom, den wir im Augenblick schon verbrauchen, klimaneutral hergestellt wird, sondern auch die Heizung, die Industrie und der gesamte Verkehr. Alles muss klimaneutral werden. So, und wenn einem das dann klar ist, dann sind die Zahlen erschütternd. Jetzt habe ich leider nur die Zahlen für Deutschland, aber das wird für Österreich nicht viel anders aussehen. Es ist so, dass in Deutschland die Windkraft nur 4,7% des deutschen Endenergieverbrauches abdeckt und die Solarenergie ist sogar nur bei 2%. Das heißt, wir müssen noch, also etwas vereinfacht, noch 90% unseres Energiebedarfs auf Solarkraft und Windkraft umstellen. So, ich sage nicht, dass das nicht möglich ist. Ne? Die Technik steht zur Verfügung, aber Sie sehen, das ist jetzt kein Spaziergang, das ist nichts, was nebenher passiert, nach dem Motto merkt man gar nicht, sondern das ist noch ein riesiger Akt. Und dann gibt es ein Problem, das Sie auch alle kennen, man muss ja jetzt nur im Augenblick rausgucken, die Solarenergie oder die Sonnenenergie steht nicht immer zur Verfügung. Im Sommer, muss man sich mal vorstellen, kriegen wir 8-mal so viel Sonnenenergie wie im Winter. Das heißt, im Winter kann man die Sonnenenergie komplett vergessen. Und im Winter muss man sich dann vollständig auf Wind verlassen. Jetzt ist das Gute, dass der Wind im Winter auch stärker weht als im Sommer. Aber das ist eine theoretische Aussage oder ein Durchschnittswert. Es kann sehr gut sein, dass auch im Winter plötzlich kein Wind da ist. Zum Beispiel die Monate Januar bis März 2021 waren katastrophale Windmonate. Und Sonne war da auch nicht. Das heißt, dann hat man natürlich in der heutigen Welt einfach die Gaskraftwerke angestellt. Damals gab es ja auch noch keinen Ukraine-Krieg. Aber das zeigt, dass wenn man nur noch klimaneutrale Energie verwenden will, man für solche Fälle, dass es zu Dunkelflauten kommt, dass der Wind ausfällt und so weiter, enorme Mengen an Strom speichern muss. Was nicht geht, ist zu sagen, okay, es weht kein Wind, dann warten wir jetzt mal, bis er wiederkommt. Dazu nur eine Zahl aus Deutschland. Eine Stunde Blackout kostet 1 Milliarde Euro an verlorener Wirtschaftsleistung. Also das geht gar nicht, dass man irgendwie sagt, okay, dann warten wir mal. Also man muss speichern. Auch das ist technisch möglich. Es gibt im Kern 2 Technologien. Das eine sind die Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. Aber beides ist aufwendig. Beides ist nicht billig. So, und wenn man das mal jetzt, gibt noch andere Spezialprobleme, die ich mal weglasse. Wenn man sich das Gesamtbild einfach ansieht, dann ist aus meiner Sicht völlig klar, das wird hier nichts mit dem grünen Wachstum. Ganz einfach, weil die Ökoenergie nicht reichen wird. Es geht um grünes Schrumpfen. So, das ist dann das Ende des Kapitalismus. Nicht? Denn der Kapitalismus im Kern ist ein System, das Wachstum erzeugt, aber auch Wachstum braucht, um stabil zu sein. Schrumpfen geht nicht mit dem Kapitalismus. Er ist dann zu Ende. Also man muss auch sich das klar machen, der Titel, das Ende des Kapitalismus, ist von mir nicht gemeint, runter mit dem Kapitalismus oder nieder mit dem Kapitalismus oder weg mit dem Kapitalismus. Das ist keine Forderung, sondern dieser Titel ist gemeint als Beschreibung. Als ganz nüchterne Feststellung. Der Kapitalismus hat keine Zukunft, weil man nicht 3 Erden verbrauchen kann, wenn man nur einen Planeten hat. Es ist ganz klar. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kommt dann? Das werde ich ja jetzt auch gleich mit Robert besprechen, aber vielleicht schon mal als kleiner Ausblick, dass Sie nicht so schockiert sind. Das Ende des Kapitalismus ist jetzt nicht das Ende der Menschheit, es ist auch nicht das Ende der Wirtschaft, es ist auch nicht das Ende des Wohlstandes, es ist nur das Ende der Wirtschaftswelt, in der wir jetzt leben. Aber viele Leute haben ja Angst, dass wenn man das Wachstum irgendwie aufgibt, dass man dann als nächstes wieder in der Steinzeit lebt und wieder Höhlen bewohnt und Felle trägt. Also so schlimm ist es dann doch nicht. Sondern es gibt keine Modelle in der Volkswirtschaftslehre zum Thema Schrumpfen. Alle gehen immer vom Wachstum aus. Deswegen musste ich dann selber Schätzungen anstellen. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es wirklich, wirklich, wirklich schlimm kommt und wir auf die Hälfte unseres Wohlstandes verzichten müssen, damit die Ökoenergie reicht, dann kann man sich ja mal fragen, wo landet man dann, in welchem Jahr? Das kann man ja genau sehen anhand der Zahlen, auch hier vom Statistischen Amt in Österreich, wie hoch war das Bruttoinlandsprodukt in welchem Jahr? Und dann kommt man darauf, dass wenn wir die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung einsparen müssten, wir wieder im Jahr 1978 landen würden. Jetzt sind ja nicht alle so alt, dass sie sich ans Jahr 1978 erinnern, aber doch viele, ne, sieht man ja genau. Ich natürlich auch, Robert sowieso. So, und die damals dabei waren, wissen, wir waren genauso glücklich wie heute. Oder gibt es hier irgendjemanden, der sagen würde, dass wir damals wahnsinnig unglücklich waren? Also diese These habe ich vorhin auch schon...
Glücklicher als ihr, weil da war Cordoba.
Weil, was?
Weil da hat Österreich gegen Deutschland in Cordoba gewonnen.
Genau, also das war natürlich total wichtig, aber aber auf der Buchmesse Wien habe ich das auch erzählt und dann hat jemand reingerufen, das war aber nur, weil wir damals jünger waren, was natürlich stimmt, nicht? Aber jedenfalls, die Erinnerungen sind rosig, also hier Robert hat schon ein Beispiel genannt, nicht? Aber 1978 war auch das Jahr, in dem Argentinien Weltmeister wurde im Fußball und wo der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam, also es war eigentlich nicht ganz anders als heute. Es gab natürlich keine Erdbeeren im Winter und keine Flugmangos und man konnte auch nicht einfach so für den Betriebsausflug von 2 Tagen nach Mallorca fliegen, aber dafür war man dann zum Teil 3 Wochen in Italien am Strand, nicht? Und da würden, glaube ich, heute viele sagen, okay, 3 Wochen am Strand ist eigentlich besser als 2 Tage in Mallorca, das ist ja nur stressig. Also Sie sehen, dieses Jahr 1978 war gar nicht so schlimm. Oder anders gesagt, diese ökologische Kreislaufwirtschaft, in die wir wechseln müssen, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, damit die Natur nicht völlig zerstört wird. Diese ökologische Kreislaufwirtschaft ist jetzt wirklich keine Katastrophe, sondern es wäre wie 1978. Wir könnten schön und entspannt leben. Die Frage ist eine andere, die ich jetzt gleich mit Robert dann diskutieren werde, nämlich: Wie kommt man aus einem riesigen Kapitalismus, der auch noch wachsen muss, um stabil zu sein, in diese ökologische Kreislaufwirtschaft, die viel kleiner ist, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen, die dann alle verzweifelt sind, ihre Hoffnung verlieren und, das weiß man ja aus der Geschichte, gerade die Deutschen, gerade die Österreicher, dann in ihrer Verzweiflung das Gefühl haben, also jetzt wähle ich mal einen Führer, der hier wieder für Ordnung sorgt. Ne? Das, also 1933, Hitler, das will keiner wiedererleben. Eine Weltwirtschaftskrise, die dann eben dazu führt, dass man die Demokratie abschafft. Also das muss man sich überlegen, wie man diesen Umstieg hinbekommt. So, das wäre jetzt mein kleiner Einführungsvortrag. Und jetzt kommt die Debatte mit Robert.
Danke, Ulrike. Danke auch schon mal für die Aufmerksamkeit bis zu diesem Punkt. Bevor wir sozusagen zu diesem Wie machen wir das jetzt kommen, würde ich gerne noch 1-2 Fragen stellen, um klarer zu machen, warum du der Meinung bist, dass der Kapitalismus nicht überleben kann angesichts der ökologischen Aufgaben. Diskutierst ja da auch in deinem Buch, was war eigentlich das, was entscheidend war, dass der Kapitalismus überhaupt entstehen konnte, warum der dann so eine Geschwindigkeit, Wachstumsgeschwindigkeit angelegt hat. Das war im Wesentlichen, sagst du, die Gewinnung von billiger Energie, Kohle, aber auch die Einsatzfähigkeit der billigen Energie, Erfindung der Dampfmaschine und so weiter und so fort. Und natürlich, also gut, das lassen wir weg, dass man teure Arbeitskräfte brauchte, dass das überhaupt sinnvoll war, das einzusetzen. Andere sagen wiederum, es ist ganz wesentlich die Erfindung des Investitionskredits gewesen, aber letztendlich hängt das ja sozusagen zusammen bei der These, dass der Kapitalismus Wachstum braucht, wenn man investiert, indem man Kredite aufnimmt und das ist expansiv, aber man muss sie zurückzahlen und das kann man ja nur, wenn es Wachstum gibt, nur dann kann man die Kredite zurückzahlen. Ist das circa der Grund, warum der Kapitalismus ohne Wachstum überhaupt nicht existieren kann?
Ja, das hast du eigentlich schon super zusammengefasst. Also
Also das fragen sich ja viele Leute.
Das ist natürlich tatsächlich die Frage, wo kommt eigentlich dieser Wachstumszwang her? Warum gerät der Kapitalismus sofort in die Krise, wenn er nicht mehr wächst? Denn das wäre ja eigentlich praktisch, nicht? Wenn man irgendwie merkt, man verbraucht drei Planeten, obwohl man nur eine Erde hat, dann könnte man sich ja erstmal denken, okay, wir schippern jetzt mal geradeaus, wir stagnieren, in dieser Zeit überlegen wir mal, was wir als nächstes machen. Aber das geht leider nicht. Selbst eine Stagnation wäre für den Kapitalismus schon das Ende, wenn es auf Dauer ist. Also was im Kapitalismus möglich ist, waren wir alle dabei, ist eine Krise, ob das die Finanzkrise ist oder auch die Corona-Krise. Krisen können überwunden werden, wenn es wieder Aussicht auf Wachstum gibt. Wenn man aber sagt, hier ist nichts mehr mit Wachstum, auf Dauer muss stagniert werden oder geschrumpft werden, dann ist der Kapitalismus am Ende. Und das liegt an drei Phänomenen, die sich so vermischen. Das erste Phänomen ist das, was Robert eben schon angesprochen hat. Es ist so, dass man Wachstum nur haben kann, wenn man es mit Krediten finanziert. Sonst gibt es kein Wachstum. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man diese Kredite dann auch nur zurückzahlen kann, wenn das erhoffte Wachstum eintritt. Und dabei geht es um die Kredite an sich. Es geht nicht um die Zinsen. Das ist ein häufiges Missverständnis. Sondern die Kreditsumme selbst kann man nicht zurückzahlen. Der zweite Mechanismus ist, den kennen Sie eigentlich alle, Firmen investieren nur, also schaffen sich nur neue Maschinen, neue Technik, neuen Fortschritt an, wenn sie die Idee haben können, dass sie dann auch irgendwie zusätzliche Gewinne machen. Zusätzliche Gewinne auf der volkswirtschaftlichen Ebene sind genau das gleiche wie Wachstum. Also wenn es kein Wachstum gibt, gibt es keine zusätzlichen Gewinne, gibt es keine Investitionen und dann bricht dieses ganze System auch zusammen, weil eben sehr viele Menschen genau in der Investitionsgüterindustrie beschäftigt sind. So, wenn die alle arbeitslos sind, können die nicht mehr einkaufen gehen und dann sind die Läden auch schon arbeitslos und so weiter und dann frisst sich so diese ganze Krise durchs System. Und der dritte Wachstumszwang hat mit Vollbeschäftigung zu tun. Dadurch, dass es eben ständig investiert wird, dass es technischen Fortschritt gibt, ist es eben möglich, mit immer weniger Angestellten die gleiche Menge an Waren herzustellen. Wenn es jetzt kein Wachstum gäbe, dann hätte man ziemlich bald eine technische Arbeitslosigkeit. Also man braucht einfach nicht mehr so viele Leute, um das Zeug herzustellen. Das wäre auch extrem gefährlich, weil dann wieder die Nachfrage fehlt, das System zusammenbricht und so weiter. Aber wenn es Wachstum gibt, ist das überhaupt kein Problem, dass man in den alten Branchen weniger Leute braucht, weil es ja neue Branchen gibt mit neuen Stellen, wo dann auch neue Arbeit entsteht. Um jetzt nur mal zwei Beispiele zu nennen, eine Branche, die es vor 20 Jahren nicht gab, waren Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Ganz einfach. Ja. Nein, es gab diese ganze Kreuzfahrtschiffindustrie nicht und heute sind da Tausende beschäftigt. Oder ein anderes Beispiel, das Sie auch alle kennen, also vor 20 Jahren gab es praktisch keine Webdesigner. Heute sind da weltweit Millionen mit beschäftigt, da irgendwelche Computerspiele zu designen oder Filme im Internet, frag mich nicht, oder PR-Auftritte von großen Firmen. Also man kann im Internet designen, das hätte man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Und das sind beschäftigt weltweit auch Millionen.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
So, und da sehen Sie, wie neue Branchen, neues Wachstum, neue Stellen generiert und man dann tendenziell Vollbeschäftigung hat. So, und deswegen ist das für den Kapitalismus einfach das Ende, wenn er stagnieren oder schrumpfen soll. Das war jetzt eine lange Antwort.
Das ist auch gut so, ja, weil das ist ja, man muss das ja auch mal verstehen. Jetzt, um mal da auseinanderhalten, wenn man da auseinanderhalten will, Wachstum im Kapitalismus, wie es gemessen wird, das ist das berühmte BIP, sozusagen das ist die Summe von Gütern und Dienstleistungen gemessen in Marktpreisen. So, in Wirklichkeit geht es da um Geld und um Fiktionen, nämlich Preisentwicklungen. Wieso muss notwendigerweise BIP-Wachstum mit dem Wachstum des Ausstoßes an Ressourcen oder CO2-Verbrauch und sonstigen verbunden sein. Es könnte ja vorstellbar sein, dass wir sozusagen den materiellen Verbrauch, den Ressourcenverbrauch, den Ausstoß von dem, was wir hinmachen, reduzieren und trotzdem das BIP wächst. Die Entkopplung hast du in dem Buch ja bis zu einem gewissen Grad drin. An irgendeiner Stelle schreibst du, dass, was man sieht, schlag mich tot, aber so irgendwie zum 20-fache hat sich das BIP erhöht und nur ums 8-fache der Ressourcenverbrauch. Ja, genau. Das heißt, es ist zumindest theoretisch möglich, dass der Ressourcenverbrauch sich halbiert und das BIP sich trotzdem verdoppelt.
Ja, also das ist, da spricht Robert etwas ganz Wichtiges an. Also wenn die Leute, die auf das grüne Wachstum setzen, und man muss sagen, das grüne Wachstum ist die Idee von allen Parteien in Deutschland, in Österreich, von der EU, da heißt es Green New Deal, von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, alle Volkswirte, die EZB, Bundesbank, alle Institutionen glauben an das grüne Wachstum. Also wenn ich Ihnen sage, das gibt's nicht, das ist nur, läuft auf grünes Schrumpfen raus, dann lauschen Sie der absoluten Minderheitenmeinung, nicht? Das muss man jetzt mal so deutlich sagen. Und ein Grund, warum alle immer vom grünen Wachstum reden, ist genau das, was Robert jetzt sagt, nämlich man könnte doch das Wachstum von den Rohstoffen und von der Energie entkoppeln. Nach dem Motto, man wächst, aber man verbraucht weniger. Man könnte auch sagen, das ist sozusagen das Minimax-Prinzip. Mit immer weniger Aufwand will man immer mehr herstellen. Und das krankt aus meiner Sicht an 2 bis 3 wirklich fundamentalen Denkfehlern. Der erste Denkfehler ist, dass so getan wird, als hätte es im Kapitalismus noch nie Effizienzsteigerung gegeben. Als wäre das eine völlig neue Idee, dass man Rohstoffe und Energie einspart. Und das ist einfach Quatsch, historischer Quatsch, sondern es ist so, dass seitdem es den Kapitalismus gibt, also seit 1760, wird kontinuierlich daran gearbeitet, den Einsatz von Ressourcen und auch von Energie zu reduzieren. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, im 18. Jahrhundert hat man ein Pfund Kohle gebraucht, um 1 PS herzustellen. Wenn die Energieausbeute heute noch so katastrophal wäre wie im 18. Jahrhundert, gäbe es überhaupt keine Autos. Es wäre nicht möglich. So, aber weil man schon im 18. Jahrhundert angefangen hat zu gucken, wie man Energie sparen kann, hat man dann die Energie so weit runtergedrückt pro PS, dass es jetzt sowas gibt wie ganz schnelle Autos, die eben, selbst wenn sie sehr schnell fahren, nur noch 8 Liter pro 100 Kilometer brauchen. Das wäre früher alles undenkbar gewesen. Selbst in den 50er Jahren noch, einige werden sich erinnern, als es den VW Käfer gab, aus unserer heutigen Sicht natürlich der Witz von einem Auto, war es so, dass man 15 Liter Benzin brauchte für 100 Kilometer. Und das bei dieser Art von Auto. Nicht? Ich weiß nicht, wer hatte mal einen VW? Naja, alle, die ihn hatten, wissen, wovon ich rede, genau. So, also das heißt, im Kapitalismus wird kontinuierlich Rohstoffe und Energie gespart. Aber das Ergebnis ist eben nicht, dass man dann insgesamt weniger Rohstoffe oder weniger Energie verbraucht, sondern das Ergebnis ist, dass es Wachstum gibt. Nicht? Man muss einfach, was daher passiert ist, dass bei dieser ganzen Entkopplungsdebatte das Betriebs- und Volkswirtschaft verwechselt wird. Das einzelne Unternehmen, betriebswirtschaftlich, hat vielleicht das Gefühl, okay, wir setzen jetzt weniger Rohstoffe ein, um die gleiche Menge von Waren herzustellen. Also das einzelne Unternehmen hat das Gefühl, okay, wir sparen Energie und Rohstoffe. Aber das setzt eben nur die Möglichkeit frei, dass man diese Rohstoffe dann woanders einsetzt und dass es insgesamt volkswirtschaftlich gesehen Wachstum gibt. Und Robert hat das ja auch schon dargestellt. Das ist eigentlich eine übersichtliche Zahl, nicht, für die Weltwirtschaft. Von 1900 bis 2005 ist die Weltwirtschaft insgesamt um das 23-fache gewachsen und der Energie- und Ressourcenverbrauch nur um das 8-fache. Also es gibt eine Entkopplung. Ne? Unser einziges Problem ist, diese Art von relativer Entkopplung bringt ja nichts, außer historisch interessant zu sein, sondern das haben Sie bestimmt schon alle gehört. 2045 muss Deutschland und Österreich 2040 klimaneutral sein. Wir müssen bei CO2 auf 0 kommen. Und das bringt überhaupt nichts festzustellen, dass man irgendwie mit ein bisschen CO2 einsparen kann. Sondern wir brauchen die absolute Reduktion. Und das kriegt man mit dieser Entkopplung nicht hin.
Ja, jetzt können wir jetzt natürlich schon auf den Weg kommen. Ich finde ja sozusagen das Buch, ich empfehle es an dieser Stelle nochmal, nämlich extrem plausibel und gut und auch mit sehr vielen, nicht nur Argumenten, sondern auch Zahlen dargestellt, wie der Kapitalismus entstanden ist, vor welchen Aufgaben wir jetzt stehen und warum sie sozusagen auch technologisch nicht lösbar sind. Über das wollen wir jetzt gar nicht reden. Du hast schon einiges angedeutet. Das ist mit dem Wind, mit dem Solar, das geht schon einiges, aber das, was wir uns vorstellen würden an Ersatz von allem, das wird sich nicht ausgehen. Und das mit dem Fliegen wird sich nicht ausgehen, dass wir sagen, okay, dann fliegen wir halt nur dreimal im Jahr, und sondern gar nicht. Ja? Und dieses und jenes und jenes und jenes. Das, was wir ja alle ein Gefühl haben, deswegen gibt es ja vielleicht auch so eine negative Stimmung, so eine depressive Stimmung, weil viele Leute das Gefühl haben, wir wissen eigentlich, wo wir hin müssen, aber das schaffen wir doch überhaupt nicht, weil das so eine große Aufgabe ist. Und du sagst, wir schaffen das, weil es ein historisches Beispiel dafür gibt, wie Gesellschaften oder Ökonomien schrumpfen können. Und da schaust du extra auf die britische Kriegswirtschaft. Jetzt ist es jetzt nicht unbedingt naheliegend, dass man sagt, Krieg ist Krieg und die Anstrengungen, die dabei erledigt werden müssen, ist ein leuchtendes Vorbild für das, was man haben will. Warum ist die britische Kriegswirtschaft ein Vorbild?
Ja, also ja, das stimmt. Im Buch wird die britische Kriegswirtschaft ab 1939 angepriesen. Und das wirkt ja jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen seltsam. Aber wir hatten ja jetzt das Thema, hier haben wir den großen Kapitalismus, der auch wachsen muss, um stabil zu sein. Und hier unten haben wir die kleine Kreislaufwirtschaft, die schön ist, 1978, aber eben Frage ist, wie man da hinkommt. Und das hatte ja Robert schon gesagt, ich habe auch Geschichte und Philosophie studiert und natürlich als Historikerin ist das natürlich naheliegend, dann zu gucken, gibt es irgendwo ein historisches Beispiel, wo es schon erfolgreich gelungen ist, eine kapitalistische Wirtschaft zu schrumpfen, ohne dass dann als nächstes das Chaos ausgebrochen ist. Ja, und da fällt dann die britische Kriegswirtschaft ab 1939 ins Auge, weil es eben so war, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht richtig hatten kommen sehen. Und als er dann eben ausbrach am 1.9.1939, war klar aus rein strategischen Gründen, dass Hitler auch unbedingt und bestimmt Großbritannien angreifen würde, weil er den Weltkrieg strategisch gesehen nur gewinnen konnte, wenn er eben die britischen Inseln einnimmt. So, und dann war natürlich jetzt aus der Sicht der Briten, um das mal platt darzustellen, war das echte Scheiße, ne? Man weiß, jetzt ist ein Krieg da, man weiß, man wird angegriffen und man hat nicht genug Waffen. Und in dieser Notsituation blieb überhaupt nur noch eine Lösung. Das hat auch nicht Jahrzehnte gedauert, um das umzusetzen, sondern das ging in Wochen. Man musste jetzt die Friedenswirtschaft schrumpfen, um eben die Fabriken und freizuräumen, um da dann dieses ganze Militärgerät zu produzieren, das man jetzt dringend brauchte, wie Munition, Radargeräte, U-Boote, Flugzeuge, Panzer und so weiter. Dieser ganze Militärteil ist für uns nicht interessant heute, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Was die Briten da entwickelt haben, war eine demokratische, private Planwirtschaft. Also man könnte sagen, wirklich eine völlig neue Wirtschaftsordnung, die mit dem, was in der Sowjetunion parallel unter Stalin überhaupt nichts zu tun hatte. Also wie dieser sowjetische Sozialismus funktionierte, das weiß man ja hier in Europa gut, weil das dann auch beispielsweise in der DDR oder in der Tschechoslowakei eingeführt wurde, nicht? Alles wird verstaatlicht bis zur letzten Imbissbude und dann eine riesige Planungsbürokratie in Moskau erzählt bis zur letzten Schraube in der letzten Fabrik, was da zu passieren hat. Genau das haben die Briten gar nicht gemacht. Es wurde gar nichts verstaatlicht, sondern es blieb alles privat. Die Eigentümer und Manager konnten weiterhin in ihren Fabriken machen, was sie richtig finden. Aber der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Und die knappen Waren, die dabei entstanden sind, wurden dann gerecht verteilt. Das heißt, alle haben das Gleiche bekommen. Es wurde rationiert. Man muss wissen, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert haben, aber es war eben alles knapp. Und diese Rationierung war außerordentlich populär, weil es eben so gerecht war. Die Reichen haben genau das Gleiche bekommen wie die Armen. Und weil das dann so beliebt war, haben die Briten auch gleich bis 1954 rationiert, obwohl ja der Zweite Weltkrieg, das wissen Sie, 1945 zu Ende war. So, diese Art von Kriegswirtschaft wird auch unsere Zukunft sein. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, nicht? Weil wir ja noch in einer Überschuss- und Überflussgesellschaft sind. Aber gleichzeitig gibt es ja schon die Klimakrise, sie verstärkt sich permanent. Und was aus meiner Sicht das erste Gut sein wird, dass man rationieren wird, sowohl in Österreich wie in Deutschland, ist Wasser. Also unsere Länder werden jetzt nicht zu Wüsten werden, nach allem, was man bisher weiß. Aber die Zeiten der Dürre, die Zeiten, die Hitzeperioden, das wird zunehmen. In Österreich werden alle Gletscher schmelzen, die sind ja jetzt schon weitgehend weg. Also ich habe im Sommer erlebt, wie der Silvretta-Gletscher schmilzt. Das ist ja der Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit das jetzt alles verschwindet. Und dann wird auch Österreich ein massives Wasserproblem haben im Sommer. So, und dann, wenn ein existenzielles Gut knapp wird, dann ist eben das Interessante, dass sich überhaupt niemand mehr für das Thema Preise oder freie Marktwirtschaft oder irgend sowas interessiert, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen jetzt wissen, wer das knappe Gut kriegt. Also die Landwirtschaft, die Industrie, die Haushalte. Und der Staat entscheidet dann auch. Aber da werden keine Preise vorgegeben, sondern da werden physische Mengen zugeteilt, also in dem Fall Liter. Und das ist dann auch gar keine irgendwie abstrakte Überlegung, sondern das setzt in Deutschland schon ein. Also das haben Sie vielleicht auch schon gehört, dass der Osten Deutschlands vom Klimawandel sehr viel stärker betroffen ist als beispielsweise Österreich oder Westdeutschland. Und in Ostdeutschland gibt es schon die ersten Landkreise, die Wasser zuteilen. Das ist jetzt noch viel, nicht? Also es gibt Landkreise, die sagen Leuten, die neu zuziehen, also ihr könnt gerne hierher ziehen, aber wenn ihr hierher zieht, habt ihr pro Kopf und pro Tag nur 125 Liter. Also damit kann man leben, das ist jetzt nicht das Ende der Waschmaschine, aber es ist natürlich klar, wenn man da schon mal so einen Deckel einzieht, dass wenn es dann knapp wird, nicht, im Sommer oder bei Hitzeperioden, dass dann einfach die Menge an Wasser gesenkt wird, die man benutzen darf. Und faktisch ist diese Ansage 125 Liter pro Tag pro Kopf, ist bereits Rationierung. So, soweit war ich dann, also ich höre dann gleich auf, soweit war ich dann, also als ich mal mit meinem Buch, nicht, dann kam der Ukraine-Krieg. Den hatte ich natürlich nicht vorher gesehen, genauso wenig wie die allermeisten anderen. Aber jetzt ist es natürlich so, im Ukraine-Krieg, aus völlig anderen Gründen, werden wir auch möglicherweise Rationierung erleben. Einfach weil jetzt Gas knapp werden könnte. Also ob Gas fehlt, ja oder nein, kann jetzt noch keiner sagen, weil das eben zentral davon abhängt, wie kalt der Winter wird. Wenn es aber dann doch noch ein kalter Winter wird, dann ist klar, dass das Gas nicht reichen wird. Um so weiterzumachen wie in den letzten Wintern. Und dann ist eben auch klar, dass der Staat entscheiden wird, wer das Gas bekommt und wer nicht. Und nach allem, was man da so kommen sieht, wird es so sein, dass dann einzelne Fabriken ganz abgeschaltet werden, einfach weil sie zu viel Gas benutzen oder brauchen. Das wird jetzt nicht das Ende dieser Fabriken sein, nicht? Die wird man vom Staat unterstützen, die werden dann Ausgleichszahlungen kriegen. Die können ja auch nichts dafür, dass es eine Ukraine-Krise gibt. Aber damit sie dann, wenn es wieder Gas gibt, weitermachen können. Aber das ist dann alles staatliche Planung, das ist dann Rationierung. Nicht? Also wir sind schon, ohne dass wir es vielleicht ahnen, auf diesem Weg in die Kriegswirtschaft. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Also man muss das ganz klar haben. Wir haben nicht die Wahl, obwohl das immer so dargestellt wird, als könnten wir weitermachen wie bisher. Nach dem Motto, es ist alles so anstrengend und war doch jetzt schön, jetzt machen wir mal weiter. Sondern wir haben nur die Wahl, ob wir jetzt geordnet, friedlich und gesteuert aus dem Kapitalismus aussteigen oder ob wir noch ein bisschen weitermachen. Dann verschärft sich aber die Klimakrise und dann wird auch alles zusammenbrechen, weil die Natur den Kapitalismus gar nicht mehr tragen kann. Und dann hat man Chaos, Klimakrise und aber auch eine Kriegswirtschaft. Nicht, weil man diesen Zusammenbruch der natürlichen Grundlagen auch nur mit einer Kriegswirtschaft bewältigen kann. Also kurz und gut, egal wie es kommt, das Ende ist die Kriegswirtschaft und wir können jetzt eigentlich nur noch entscheiden, ob wir rechtzeitig aussteigen und das Schlimmste verhindern.
Vorletzte oder drittletzte Frage. Also es ist ja interessant, dass du das britische Beispiel nimmst. Ich verstehe schon, weil die mussten schrumpfen und es war so drängen und es war so plötzlich. Aber es gibt ja auch, wenn ich das richtig verstehe, so halb informiert, ein ganz gutes deutsches Beispiel, nämlich im Ersten Weltkrieg, wo Rathenau, der durchaus eine auch historisch berühmte Figur war, quasi legendär geworden ist, genau mit diesen Maßnahmen, der Vorschlag einer gelenkten Wirtschaft, die mit den Ressourcen so aufgeht, umgeht, dass man quasi sozusagen mit Mangel an allen Stellen umgeht. Das war ja quasi sozusagen quasi die Erfindung der Planwirtschaft. Interessanterweise, die Bolschewiki waren ganz angetan von Rathenau, das weiß man ja auch nicht. Die Planwirtschaft, die man dann in Russland eingeführt hat, die hat man sich ja nicht bei Marx angeschaut, sondern eher abgeschaut, sondern wenn, dann eher bei Rathenau. Warum hast du dir nicht das deutsche Beispiel genommen?
Ja, die Frage ist gut. Also was stimmt ist, dass Lenin total begeistert war von der deutschen Planung. Also nicht nur von Rathenau, sondern auch von der deutschen Post. Nicht? Die deutsche Post war also aus der Sicht von Lenin ein Beispiel, wie man sozialistische Planung dann in groß durchführen kann. Ja, warum habe ich nicht Rathenau genommen? Oder es gibt auch noch Theoretiker wie Neurath, ein Österreicher, die haben dann auch über Planung nachgedacht. Um es anders zu formulieren, bevor ich wieder auf Rathenau komme, es muss einem klar sein, dass jeder Krieg zu einer Kriegswirtschaft führt. Es gibt keinen Krieg ohne Kriegswirtschaft. Also auch Russland ist jetzt faktisch in einer Kriegswirtschaft, die Ukraine sowieso. Deutschland unter Hitler war eine extreme Kriegswirtschaft. Die USA hatten auch eine Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg, die Kanadier auch und so weiter. Und überall gab es auch Planung. Dass ich jetzt ausgerechnet die Briten nehme, hatte mehrere Gründe. Der erste Grund ist, es war eine Demokratie. Das war, ist natürlich ganz wichtig, wenn man jetzt was haben will, was zukünftig attraktiv ist. Also Churchill war kein Diktator. Damit fällt also das Deutsche Kaiserreich eigentlich schon weitgehend aus. Denn da war ja, denn faktisch war das, auch wenn es ein Parlament gab, ja eine Militärdiktatur, die sich als Monarchie getarnt hat. Also sagen wir mal, zwei Militärs, nämlich Hindenburg und Ludendorff, hatten da das große Sagen. So, deswegen ist das jetzt also nicht attraktiv, keine Demokratie. Dann das zweite Problem ist, im Ersten Weltkrieg, daran ändern sich ja alle auch noch ganz dunkel, wurde faktisch auch schon gehungert. Jetzt ist das Gute an den Briten, dass sie nicht gehungert haben. Also was ich jetzt nicht möchte, ist, das ist sowieso schon immer nahe dran, dass die Leute dann denken, oh Gott, jetzt ist das wieder so, dass man nur 900 Kalorien hat am Tag und vielleicht einmal im Jahr ein Kleid. Nicht? Nein, so ist es ja nicht. Also selbst wenn wir die britische Kriegswirtschaft nehmen würden, würden wir ja nicht leben wie die Briten 1939, sondern wir wären so reich wie 78. So, aber dann wollte ich jetzt nicht sowas nehmen wie 1916, wo allgemeiner Mangel herrschte, weil dann die ganzen Konnotationen und Fantasien auch in die falsche Richtung gehen.
Okay.
So. So wichtig ist auch, aber es muss irgendwie eine Wirtschaft sein, die schrumpft. Also das war zum Beispiel der Grund, warum ich nicht die USA genommen habe im Zweiten Weltkrieg, weil die hatten auch eine Kriegswirtschaft, aber für die Amerikaner oder für die US-Amerikaner und noch extremer für die Kanadier war der Zweite Weltkrieg ein Konjunkturprogramm. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen, die US-Wirtschaft ist zwischen 1939 und 1945 um unwahrscheinliche 92% gewachsen. Die kanadische Wirtschaft hat sich sogar verdoppelt. So, und dann fiel das gar nicht mehr auf, dass man 40% in die Kriegswirtschaft stecken musste, weil faktisch dann doch jeder reicher wurde, auch mitten im Krieg. So, und das ist natürlich jetzt auch nicht das Modell für die Zukunft, denn wir müssen ja real schrumpfen.
Und wie wird das dann sein? Also wenn wir es uns schon vorstellen, wie wird das dann sein? Erstens mal der Staat bestimmt oder die Gesellschaft oder wer auch immer bestimmt, wohin Ressourcen fließen können. Er investiert auch selbst oder zumindest hilft er beim Investieren in Überlebensschutz, aber auch natürlich in Strom, Windkraft, Solar und so weiter. Und da muss massiv hineinfließen und dann bestimmt er, wie oft wir fliegen dürfen, wenn wir es überhaupt dürfen. Autos gibt es eh keine mehr, weil das ist alles ein Schmäh, das kann sich nicht ausgehen und so weiter und so fort. Und ja, und nicht nur zwei Kleider pro Jahr wie in Großbritannien, aber halt fünf T-Shirts und so weiter. Und vor allem, sozusagen, das kann sich dann natürlich nicht am Markt regeln. Es sei denn, man kriegt Vouchers, dann ist es aber letztendlich auch nicht am Markt geregelt. Instinktiv würde man zunächst mal sagen, na schön ist das nicht. Und zweitens, sozusagen, jetzt komme ich nochmal auf das Letzte zurück, du willst ja das Ganze du nennst es, glaube ich, private Planwirtschaft oder privat, so circa. Also das heißt, private Unternehmen sollen ja weiter existieren und private Unternehmen können ja nur existieren, wenn sie den Anreiz haben, Gewinne zu machen. Und die Gewinne können sie ja nur machen, ja, entweder wenn es wächst, das lassen wir jetzt aus. Das heißt, die Gewinne der einzelnen Unternehmen können automatisch nur die Verluste der anderen sein. Und die, damit sie Gewinne machen, müssen die Verluste fast größer sein als ihre. Ist das überhaupt auf diese Weise machbar? Also vorstellbar, machbar ist jetzt ein blödes Wort, weil das würde von dir verlangen, dass du sozusagen eine Konstruktion hast. Aber wenn wir es mal zumindest uns durchdenken.
Ja, also das sind ja jetzt ganz viele Fragen, nicht? Also die sowohl die Produktionsseite betreffen, also die Unternehmen, wie auch die Konsumseite. Leichter ist natürlich, die Konsumseite zu beschreiben und dann komme ich nochmal zu der Produktion und die Innovation und die Investitionen und was du da so alles hattest. Also, aber du wolltest ja erstmal wissen, wie lebt es sich in so einer Wirtschaft wie 1978? Also um das klarer zu haben, wir werden nicht genau wieder in das Jahr 1978 zurückgehen. Das wäre ja Quatsch. Also es gibt Sachen, die seitdem entwickelt wurden, die außerordentlich positiv sind, die man auch nicht wieder aufgeben müsste. Umgekehrt gibt es aber Sachen, die 1978 schon selbstverständlich sind, die wir nicht mehr dann haben können. Also um jetzt mal erstmal zu den positiven Dingen zu kommen. Also wenn man das an das Jahr 1978 zurückdenkt, dann weiß man, dass einfach zum Beispiel damals noch sehr viele Frauen an Brustkrebs gestorben sind. Das war eine reine Epidemie, so kam mir das vor. Auch sehr viele Freundinnen meiner Mutter sind damals irgendwie an Brustkrebs erkrankt und später auch gestorben. Und das ist heute nicht mehr so, einfach weil die Krebstherapien sich doch erheblich weiterentwickelt und verbessert haben. So, und diese ganzen Krebstherapien müssen wir auch gar nicht aufgeben. Wäre ja Quatsch, jetzt einfach wieder ins Jahr 1978 zurückzugehen. Ganz einfach, weil die Krebstherapien gar nicht viel Energie brauchen. Das kann man also weiter haben. Oder gute Nachricht für die Jugendlichen, wahrscheinlich kann man auch das Smartphone behalten, weil auch das Smartphone nicht so wahnsinnig viel Energie braucht. Dafür gibt es aber andere Sachen, wo klar ist, dass dafür die Ökoenergie nicht reichen wird. Um da jetzt mal ein paar Beispiele zu machen, also Fliegen wird nicht gehen, weder Kurzstrecke noch Langstrecke, weil es zwar technisch möglich ist, Ökokerosin herzustellen, also so die sogenannten synthetischen Treibstoffe, aber es kostet zu viel Energie und auch synthetische Treibstoffe produzieren Kondensstreifen, die dann ja nochmal die Welt erwärmen. So, also kein Fliegen. Jetzt muss man aber wissen, jetzt habe ich wieder die Zahlen für Österreich nicht, aber in Deutschland ist es so, dass 850.000 Leute direkt oder indirekt mit der Flugzeugindustrie zu tun haben, also Stewardessen, Piloten, Fraport in Frankfurt, Airbus in Hamburg und so weiter. So, das sind 850.000 Leute, denen kann man ja nicht erzählen, wisst ihr was, ist auch egal. In 20 Jahren haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft, da muss man planen. Dann, wofür die Energie auch nicht reichen wird, ist das E-Auto, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Das E-Auto ist technisch möglich, fährt ja rum, gibt Tesla und alles. Aber auch das E-Auto ist eben eine gnadenlose Verschwendung, weil es 2 Tonnen wiegen kann und im Durchschnitt sitzen da 1,3 Leute drin. Und für diese Art von Verschwendung wird man nicht genug Energie haben. Das ist nicht das Ende der Mobilität, man kann ja auch Bus fahren. Aber wieder stellt sich die Frage, was macht man mit den ganzen Leuten in der Auto?
Mit dem Wohnbau, das du im Buch hast, fand ich sehr eindrucksvoll. Das ist fast das Schlimmste, wenn man das nur mehr ein Zimmer haben darf.
Nee, das übertreibst du. Also Automobil ist auch weg. Jetzt hier, Robert macht sich Sorgen um seine Wohnung. Also was man klar haben muss, ist, dass Zement notwendigerweise und immer CO2 emittiert, weil Zement dadurch entsteht, dass man CO2 abspaltet vom Kalk. Es gibt also keinen klimaneutralen Zement, also auch keinen klimaneutralen Beton. Diese Art von Neubau, wie wir das jetzt im Augenblick betreiben, hat keine Zukunft, eben weil Zement CO2 freisetzt. Man kann das auch nicht alles mit Holz bauen, weil es gar nicht genug Wälder gibt. Außerdem, das werden Sie auch schon gehört haben, sterben die Wälder gerade. Und dann kommt noch hinzu, dass ja Neubau Flächen versiegelt. In Deutschland ist es so, dass wir im Augenblick jeden Tag 60 Hektar versiegeln. Das geht auch nicht, weil man da den Boden braucht, um CO2 zu speichern, um Wasser zu speichern. Man muss auf Neubau verzichten. So, das führt natürlich dazu, dass man sich als Gesellschaft überlegen muss, was macht man mit den Wohnflächen, die man schon hat. In Deutschland ist es so, dass wir im Augenblick pro Kopf 47 Quadratmeter haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen keine Wohnflächen hätten. Und in Österreich, glaube ich, ist es ähnlich. Jedenfalls würde ich jetzt mal so schätzen. Das heißt, es gibt wirklich mehr als genug Wohnraum. Aber der ist falsch verteilt. Nicht? Es gibt den Unterschied zwischen Villenbesitzern und Leuten, die irgendwie mit 5 Leuten in 3 Zimmern wohnen. Und es gibt natürlich den Fall, dass alle irgendwie in die Großstädte wohnen wollen und auf dem Land steht zwar jede Menge Wohnraum, aber der steht da leer. So, aber die Alternative, die Antwort der Gesellschaft kann nicht mehr sein wie jetzt, okay, dann bauen wir einfach neu, sondern man muss sich als Gesellschaft verständigen, wie man den Wohnraum, den man hat, neu verteilt und neu nutzt. So, aber ja, das sind ist also dein Credo war ja, das ist alles so wahnsinnig unattraktiv. Da kann ich jetzt sagen, ja, das stimmt. Aber noch unattraktiver ist ja gar nicht zu leben, oder? Also ich meine, der Punkt ist, also das ist sehr schwer zu akzeptieren, aber wir können nicht 3 Planeten verbrauchen, wenn wir nur einen haben. Das muss man dann eben mal klarkriegen. Also wir müssen zurück in die Grenzen der Natur. Da gibt es irgendwie keine Alternative. Gut, das wäre jetzt so diese Konsumseite. Da kann man natürlich noch viele Horrorstories erzählen, wenn man will. Aber ich komme jetzt mal zur Produktionsseite. Also da hast du ja gesagt, also das war einer deiner Punkte. Ja, warum soll man dann noch ein Unternehmen führen, wenn man gar keine zusätzlichen Gewinne machen kann? Das ist jetzt aus meiner Sicht nicht so ein Wahnsinnswürde. Wenn du ein Unternehmen hast, würdest du ja immer noch ein Einkommen dafür bekommen, dass du dieses Unternehmen führst. Das ist immer noch vielleicht schöner, als Angestellter zu sein. Also ich meine, wenn du jetzt an den Staatsdienst denkst, da wollen auch viele Leute Chef sein, um Chef zu sein, obwohl sie die Behörde nicht besitzen. Also sehe ich jetzt nicht so solche Schwierigkeiten, Leute zu motivieren, eine Firma zu führen.
Warum sollte ich in Forschung und Entwicklung investieren?
Genau, das ist die nächste
Punkt.
Frage.
Das war mein Punkt eher.
Ja, genau. Dann die nächste Sorge ist genau das, was du jetzt sagst. Ja, wenn hier dann der Staat so viele Vorgaben macht. Übrigens, die eigentliche Produktion würde man steuern dadurch, dass man einfach Energie zuteilt. Unternehmen, die keine Energie kriegen, sind dann eben auch praktisch tot. Ne? Ja, jetzt ist deine Frage, okay, wenn man da als Staat immer rummischt, wo kommt dann die Innovation her? Das ist aus meiner Sicht auch ein fundamentales Missverständnis, dass jetzt alle das Gefühl haben, dass die Forschung von den Unternehmen gemacht wird. Das ist nämlich nicht so. Die Grundlagenforschung wird auch heute vom Staat gemacht, weil es für die Unternehmen zu riskant und zu teuer wäre. Um jetzt mal 2 Beispiele zu nennen, die Sie alle kennen. Das eine ist das schon erwähnte Smartphone. Also Steve Jobs von Apple war zweifellos genial, aber er war kein Forscher. Das hätte noch nicht mal Steve Jobs selber behauptet, sondern er hat 3 Semester Kalligrafie studiert. Das will ich jetzt nicht schlecht machen, weil er ja zweifellos ein Genie war. Aber was er gemacht hat, ist bekanntes Wissen aus staatlichen Laboren neu zusammenzufügen, sodass daraus dann das Smartphone entstanden ist. Aber alle Features sozusagen, Teile des Smartphones, ob das jetzt Touchscreen ist, GPS ist, Internet ist, das kam alles vom Staat oder aus staatlichen Laboren. Insofern, ohne den Staat und seine Forschung hätte es Steve Jobs nie gegeben. Ein anderes Beispiel, das Sie auch alle gerade live miterlebt haben, Corona und Impfstoffe. Diese beiden BioNTech-Gründer haben Jahrzehnte, nicht Jahre, sondern Jahrzehnte in Staatsdiensten verbracht, vor allen Dingen an der Universität Mainz, jede Menge Forschungsgelder bekommen und so weiter und so fort. Die gesamte Forschung an diesen mRNA-Botenstoffen ist vom Staat finanziert worden in Deutschland und in den USA. Und erst als dann diese Technik so weit war, dass daraus die ersten konkreten Medikamente entwickelt werden konnten, eigentlich für Krebs, haben sich dann diese Forscher ausgegründet und eigene Unternehmen gegründet. Aber nie hätte es die mRNA-Botenstoffe oder auch die Impfstoffe gegeben, wenn nicht der Staat kontinuierlich finanziert hätte. So, und weil das so ist, dass auch heute die gesamte Innovation eigentlich vom Staat kommt, ähnliches gilt übrigens für Solarpaneele, nicht? Die kommen aus der Weltraumforschung, weil sowieso der Staat das macht, finde ich jetzt, wenn man da denkt, dass man auf eine Planwirtschaft umstellen muss, man sich um die Innovation jetzt nicht so wahnsinnig viele Sorgen machen muss.
Das war leicht gekürzt ein Gespräch der Bestsellerautorin Ulrike Herrmann mit Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum vom 24.11.2022 im Rahmen der Buch Wien. Ich bedanke mich beim Kreisky-Forum für die Zusammenarbeit. Hermanns Buch mit dem Titel »Das Ende des Kapitalismus« können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewohnte Zugänge zu den großen Fragen unserer Gesellschaft finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft, am Laufenden zu bleiben. Wenn Sie noch Geschenke brauchen für Freunde, Freundinnen und Verwandte, dann wollen Sie vielleicht ein Geschenksabo überlegen. Geschenksabos bestellen Sie am besten über die Internetadresse faltershop.at/Weihnachten. Sonstige Informationen über Abos sind gut zusammengefasst unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.